Das Eletropenparadies ist eine eigene Welt in der Erlebniswelt Asien. Gemeinsam mit Stefanie Fischer mache ich mich auf den Weg, genau diese Welt zu erkunden und ganz viele verschiedene Tierarten zu entdecken, die überall in der Halle ihr Zuhause haben. Hier ist Rangezoomt, Ihre Podcast-Serie aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und Sie hören es hinter uns. Wir haben eine ganz seltene Geräuschkulisse und das liegt daran, dass wir in der heutigen Folge mit Ihnen mal das Eletropenparadies erkunden wollen. Das ist, wenn man genauer hinguckt, für die Besucher, die auch mit dem Auto anreisen, da gibt es eine große Halle, die hat ja, so futuristische Züge, sieht ein bisschen aus wie ein Raumschiff und wie ein foliertes Dach. Darüber werde ich jetzt mit meinem Gast sprechen, denn wir haben uns heute nochmal mit Steffi Fischer verabredet. Steffi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Steffi, wir waren ja schon mal mit dir zusammen in Asien unterwegs und da haben wir ja schon gesagt, wir wollen uns die Eletropenhalle nochmal etwas genauer angucken, ja, in einer einzelnen Folge, und ich glaube, das lohnt sich auch, denn hier ist auch nochmal irgendwie alles anders.
Genau, das stimmt.
Muss man sagen. Man hat eine andere Geräuschkulisse. Man hat aber, also zum Thema Kulisse, man glaubt ja hier wirklich in einer anderen Welt zu sein. Ne?
Genau.
Wir haben hier, ja, wie kann man das sagen? Es sind so wie gebildete Felsen oder sonst was, die hier drin sind. Und jede Menge Pflanzen. Ne?
Ja, die Halle ist schon was Besonderes. Alleine durch das Dach. Das ist ja so eine Art Luftpolsterfolie. Und von außen betrachtet wirkt das so, als ob es sich in den Himmel einfügt. Also tatsächlich richtig hell und offen nach oben hin. Und die Pflanzen bekommen eben so auch genug Licht und können sich wunderbar entfalten. Wir haben hier sehr groß gewachsene Palmen, die auch teilweise gekürzt werden müssen, einfach weil sie so viel Gas geben. Und eben ein geschlossenes kleines Ökosystem, wo Kleinstlebewesen zusammen mit unseren Größen, den Orang-Utans, unter einem Dach leben.
Hier drin ist schon ziemlich warm, ne? Das muss man
ja
sagen.
Wir haben Sommer und Gott sei Dank ist es warm und die Sonne scheint. Und jetzt ist eben auch gerade Hochsaison, deswegen sind die Vögel besonders laut. Denn gerade haben wir überall Küken und Jungvögel, die aus den Nestern kommen. Und deswegen lohnt sich der Besuch momentan besonders.
Gehen wir da mal ein bisschen genauer drauf ein. Wir hatten in der Folge, wo wir schon mal in Asien unterwegs waren, ja quasi als Schwerpunkt, dass wir uns mit Tierarten beschäftigt haben, die alle stark gefährdet sind. Und das setzt sich hier in der Halle, setzt sich das fort, ne?
Ja, hier haben wir mehr die kleineren Arten, zum Beispiel besonders hervorzuheben unsere McCord-Schlangenhalsschildkröten. Die haben wir noch gar nicht so lange, aber die sind tatsächlich sehr, 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 sehr vom Aussterben bedroht. Und da sind wir ganz froh, dass wir zwei Exemplare hier haben. Und die können sich hier frei in der Halle bewegen. In der Regel findet man sie aber am Teich. Und da können wir ja gleich mal schauen, ob wir eine entdecken.
Genau, die Halle ist so aufgebaut, dass es hier quasi so eine Art Rundlauf gibt. Ich glaube, es geht auch irgendwie über, zumindest für die Besucher, irgendwie über zwei Etagen oder so.
Genau. Ne,
an der Stelle. Da werden wir uns jetzt mal langsam und allmählich auf den Weg machen. Also wir sehen hier gerade, wir sind reingekommen und gucken auf diesen Teich, wo die beiden Schildkröten halt jetzt, ja, ist das ein Sonnenbad oder was machen die? Die haben ihre Hälse so gereckt.
Genau, wir haben chinesische Streifenschildkröten und chinesische Dreikielschildkröten, die auch sehr stark gefährdet und bedroht sind, die auch eben mit den Schlangenhalsschildkröten zusammensitzen. Und an schönen Sommertagen wie heute, da kommen die aus dem Wasser und sonnen sich auf ihrem kleinen Hölzchen, was sie hier so haben. Und da sind sie ganz wunderbar zu beobachten.
Du hast gesagt, die können sich hier frei bewegen in der ganzen Halle. Wo habt ihr die denn schon überall gefunden?
Tatsächlich ist es so, dass zu der Saison, wo die ihre Eier ablegen, kann man sie überall finden. Wir haben ja angeschlossen im Eletropenparadies auch eine kleine Gastronomie. Und selbst da haben wir schon in den Partysälen Schildkröten morgens wieder rausgesammelt, die nach einem perfekten Eiablageplatz gesucht haben. Aber in der Regel kommen sie entweder freiwillig zurück oder wir finden sie und tragen sie dann wieder zu ihrem Teich. Es Sehr schön ist, dass wir bei den chinesischen Dreikehlschildkröten tatsächlich sogar schon Naturaufzucht hatten. Das zeigt uns, dass das komplette Bodenklima und Raumkleber und die Luftfeuchtigkeit hier alles optimal auf unsere Tiere abgestimmt sind. Und das war eine super schöne Überraschung, als auf einmal die Babyschildkröten aus der Erde krabbelten. Denn wir stehen ja nicht immer daneben und können nicht immer sehen, wo die Eier verbuddelt werden.
Jetzt sehen die beiden, die wir uns hier angucken, ich sag mal nicht so aus wie die Schildkröte, die man irgendwie aus dem Bilderbuch kennt, sondern die haben ein bisschen rote Flecken und der Panzer hat auch nicht diese grünlich-gelbliche Maserung oder so.
Genau.
Liegt das an der Art?
Ja, also die chinesische Dreikiel ist, je älter sie wird, umso dunkler wird sie. Das sind schon ältere Herrschaften und die werden dann im Alter eben schwarz. Das, was jetzt so wunderschön rot leuchtet, ist tatsächlich Nagellack. Wir dokumentieren und beobachten unsere Tiere sehr genau und zwei schwarze Schildkröten gleicher Größe zu unterscheiden ist schwierig. Und deswegen haben wir hier intern im Zoo so ein Nummernsystem, wo wir eben die einzelnen Panzerplatten zählen und danach bepunkten mit Nagellack. Das ist nicht schädlich für die Tiere, das muss man ab und zu wieder erneuern. Aber so kann man sie eben sofort zuordnen und dann wissen wir, das sind die Nummer 35 und die Nummer 36. Dann können wir das Gewicht abgleichen und sie auch gezielt füttern und eben in unserer Buchführung mit einpflegen. Da hinten ist übrigens die Schlangenhalsschildkröte. Da sieht man auch, wo sie ihren Namen her hat.
Ja, genau.
Das sieht so ein bisschen aus. sie ist sogar auf der Jagd.
Ja, genau, sie ist auf der Jagd. Da sind kleine Fische im Teich.
Wie eine Schlange, genau.
Jetzt sieht man, wenn wir hier an diesem kleinen Teich stehen, dass auch zwischendurch immer mal wieder ein Vögelchen zum, ob es trinken ist oder jetzt haben sie auch gerade was aus dem Wasser gepickt oder so. Das ist auch eine Eigenart hier in der Halle. Ne? Es leben hier jede Menge Vögel, aber die leben hier halt eben einfach so, oder?
Genau, die sind hier eben absolut frei. Wir haben natürlich gezielte Futterpunkte, wo man sie auch mal ein bisschen anlocken kann. Aber im Prinzip dürfen sie sogar die Orang-Utans in ihrem Gehege besuchen, weil sie durch die Netze passen. Und das ist eben sehr schön, dass man hier wirklich in so einer eigenen Welt ist, in so einem eigenen Ökosystem, wo kleine Tiere eben auch über die Wege huschen dürfen. Und man muss wirklich ganz genau hinschauen, wenn man hier durchgeht, sich viel Zeit nehmen, dann kann man einiges entdecken.
Schließt natürlich sofort die Frage an, wie viele Tierarten leben denn hier in der Halle?
In Asien insgesamt haben wir 24 und der größte Teil davon lebt hier in der Halle. Wir haben ja alleine schon drei Schildkrötenarten und eben auch hier in unserer Super-WG mit den Affen haben wir drei Arten auf einer Anlage, nämlich die Zwergotter, die Hanuman-Languren und die Orang-Utans. Und dann eben noch unsere bunte Vogelschar.
Genau, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Es ist bei vielen der Tiere, die hier in der Halle leben, so, dass man die auch nicht auf den ersten Blick sieht, oder?
Ja, also wir sind jetzt hier ein paar Schritte weitergegangen und das ist so, dass wir relativ neu hier bei uns den nördlichen grauen Schlangenlori haben. Wir haben hier so einen relativ dunklen Kunstfelsenvorsprung und wollten noch eine weitere Primatenart in Asien haben. Und das ist ein sehr, sehr kleiner, nachtaktiver Primat, der einfach durch seine großen Augen wirklich auffällt. Und dadurch, dass er nachtaktiv ist, haben wir seine Fütterungszeiten und Tag-Nacht-Rhythmuszeiten umgekehrt. Ja. Er kommt aus Frankfurt zu uns. Vielleicht kennt man in Frankfurt das Nachttierhaus, das Chimek-Haus. Und da haben wir eben diese Lampentechnik übernommen. Und dadurch, dass er jetzt quasi tagsüber dunkel hat, ist er tagsüber aktiv und auch für die Besucher zu sehen.
Sag nochmal den genauen
Namen. Der
glittert Name.
Genau da hinten. Nördlicher grauer Schlangenlori. Der ist hier an der Würgefeige. Der ernährt sich hauptsächlich von Insekten.
Ja.
Und hier in der Asienhalle wird er natürlich auch von uns gefüttert. Aber wir sehen gerade, er ist auf der Jagd nach kleinen Ameisen oder kleinen Heimchen oder Heuschrecken, die sich in das Gehege verirren. Täglich von um 11 und 14 Uhr füttern wir ihn auch aus der Hand. Da kommt er dann zu uns runter und wir können ihn auch gezielt an die Scheibe locken, dass man ihn von nahem sehen kann. Denn natürlich sind die Schlangenloris auch eher gemütliche Vertreter. Wenn sie nicht gerade auf der Jagd sind, so wie jetzt, dann sitzen sie gerne im Baum und ruhen sich aus.
Aber um das mal, ich meine, die Leute können es ja nicht sehen, wenn wir hier darüber reden. Von der Größe, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als wenn der auch in der Hand passen würde. Ne? Also das ist kein riesengroßes Tier, oder?
Das ist auch ein Punkt, warum wir sie hier zeigen möchten, denn sie sind sehr, sehr in Mode gekommen. Leider durch die sozialen Medien und Fotos und im illegalen Heimtierhandel sind sie sehr beliebt durch ihr Erscheinungsbild. Sie sind sehr, sehr klein, also so zwischen 300 und 500 Gramm, dann sind sie aber schon dick, wiegen sie nur und haben sehr große Augen, sind nicht besonders wehrhaft und schön. Und da wird leider eben neben der Zerstörung von ihrem Lebensraum kommt auch der Punkt dazu, dass sie sehr viel gefangen und als Haustiere fälschlicherweise gehalten werden, was sehr schade ist.
Ja, denn das, wir sagen es ja immer wieder auch in anderen Folgen, auch das sind Tiere, die nicht für die Haustierhaltung geeignet sind. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Die gehen also elendig zugrunde, weil man ihnen gar nicht den Lebensraum und das Futter bieten kann. Und gerade auch die verwandten Plumploris werden für Touristenzwecke eben eingefangen, weil sie nicht sehr wehrhaft sind. Und dann kann man sich als Tourist damit fotografieren lassen. Dazu werden ihnen oft die Zähne gezogen, sodass sie also auch gar nicht mehr in der Lage sind, vernünftige Nahrung aufzunehmen. Und dann gehen die ganz elendig zugrunde. Und da möchten wir eben auch aufmerksam machen, dass auch die kleinen Tiere eben schützenswert sind und dass es eben auch ein anderes, dass man einen anderen Blickwinkel eben auf so etwas auch hat.
Steffi, du hattest das vorhin schon mal gesagt und wir stehen ja hier im Grunde auch vor einem dunklen Gehege. Also hier spielt irgendwie der Tag-Nacht-Rhythmus eine Rolle. Warum ist das dunkel und was ist dieser Tag-Nacht-Rhythmus, von dem du vorhin gesprochen hast?
Genau, die Anlage ist ganz aufwendig mit Licht ausgestattet, was tagsüber sehr indirekt ist. Wir arbeiten nur mit blauem Licht, was der Schlanglori nicht sehen kann. Für ihn ist es also komplett dunkel und er ist ja nachtaktiv. Das bedeutet, wenn die Besucher kommen und in das Dunkle reinschauen, es ist nicht komplett dunkel, sondern indirekt blau beleuchtet, wie gesagt, dann sehen sie den Schlanglori auf der Jagd, wie er durch das Gehege klettert und für ihn ist eben der Tag. Und umgekehrt ist es in der Nacht, wenn hier alles dunkel ist, dann schalten sich Tageslichtlampen ein, natürlich zeitverzögert, wir simulieren Sonnenauf- und Untergang und dann zieht er sich eben in seiner Baumhöhle zurück und schläft. So haben wir eben als Besucher die Möglichkeit, ein nachtaktives Tier tagsüber in seiner Aktivitätsphase zu beobachten und das ist sehr schön für uns.
Spannend. Heißt aber im Umkehrschluss auch, hier steht ja auch ein Schild dran, bitte ohne Blitz fotografieren und so weiter. Man sollte es schon vermeiden, irgendwie auch das Handy rauszuholen und mit der Taschenlampe mal reinzuleuchten
genau.
Und zu gucken. Ne?
Also prinzipiell ist es sowieso so, dass wir natürlich nicht möchten, dass Menschen an jegliche Scheiben klopfen oder in jegliche Gehege reinleuchten. Denn die Tiere möchten natürlich nicht gestört werden. Aber hier ist es ganz besonders wichtig, denn die empfindlichen Augen sind natürlich durch jegliches Licht sehr schnell irritiert. Und wir haben das Gehege aber so gestaltet, dass der Schlanglori sich auch in die dunkleren Bereiche, die von den Besuchern nicht angeleuchtet werden können, zurückziehen kann. Aber dann ist es natürlich so, dass er vielleicht den Rest des Tages auch für andere Besucher nicht zu sehen sein wird, weil er sich eben zurückzieht.
Okay, super spannend an der Stelle und auch wirklich ein sehr süßes Tier, obwohl wir
absolut.
Da an der Stelle nochmal sagen müssen und auch immer wieder unterstreichen, es ist halt kein Haus- und Kuscheltier.
Ne? Absolut.
Wir gehen hier mal aus dieser Höhle ein Stückchen raus beim Schlanklori und dann biegen wir hier quasi ab an eine Stelle, die geht immer so ein bisschen unter. Ne?
Das ist tatsächlich so, obwohl die total wichtig ist für uns Tierpfleger, denn wir haben ja hier eine Wohngemeinschaft zwischen Orang-Utans, Zwergottern und Hanuman-Languren und links ist eben die Orang-Utan-Innenanlage zu sehen und die Kleinsten müssen natürlich auch Rückzugsmöglichkeiten haben und genau das ist hier quasi in der Sackgasse am Ende.
Ja.
Da ist unser Wohnzimmer für die Otter, sagen wir immer, wo sie sich zurückziehen können. Und wir sehen auch jetzt, gerade um die Mittagszeit, ich habe es schon gesagt, da ist es immer ein bisschen ruhiger. Und die drei haben sich hier zusammengerollt und können hier ihr Mittagsschläfchen machen, ganz ungestört und ohne Trubel. Und das kann man eben auch als Besucher ganz nah beobachten.
Wenn man denn nicht einfach zu früh abbiegen.
Genau, also wie gesagt, gerade hier in dieser Halle muss man in alle Ecken und Winkel und am Boden und in der Luft Ausschau halten, denn überall sind Tiere zu sehen.
Genau, das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Ne? Also hier muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, weil hier können überall Tiere sein, auch nicht auf den ersten Blick. Wir werden gleich noch welche sehen. Gibt es aber so einen generellen Trick irgendwie, wie ich am besten und am sinnvollsten, wo ich die Tiere erwische?
Ja, es ist natürlich immer günstig, wenn man gleich früh morgens in den Zoo kommt, wenn es noch nicht so voll ist, wenn die Tiere vielleicht gerade aufgestanden sind und die erstes Frühstück nehmen. So ist es dann auch wieder in den Nachmittagsstunden. Deswegen ist das immer, glaube ich, so ein ganz guter Tipp, dass man mittags sich auch eine kleine Pause gönnt und vielleicht selbst was isst und trinkt und dann seinen Weg weiterführt. Und man muss sich eben Zeit mitbringen, Ruhe haben und leise sein. Manchmal stürzen ja die Familien in die Häuser und alle Vögel fliegen weg und keiner hat einen Vogel gesehen. Also da muss man sich wirklich auch so ein bisschen die Zeit und
genau.
die Ruhe nehmen.
Ja, die nehmen wir uns jetzt auch die Zeit und gehen einfach mal ein bisschen weiter zu der Vergesellschaftung. Da reden wir zum Schluss nochmal drüber. Jetzt marschieren wir hier aber ein bisschen weiter und ja, Eletropenparadies heißt das. Und wenn man jetzt hier quasi aus der Höhle rauskommt, wieder auf den normalen Rundweg, das ist schon so, dass man, man hat nicht das Gefühl, man ist im Wald, sondern das hat schon sowas, wie man es aus einer Fernsehkulisse kennt, mitten in den Tropen, oder?
Ja, absolut. Es ist immer schön warm hier. Also auch im Winter lohnt es sich, hier einmal vorbeizukommen, denn auch dann haben wir blühende Pflanzen. Jetzt zum Beispiel hier vorne gerade das Wandelröschen ist sehr schön in Orange und Gelb. Und wie gesagt, aber auch im Winter ist es hier warm. Das ist ganz praktisch, wenn man vom Außenbereich kommt, ja, genau, und sich einmal kurz aufwärmen möchte, dann kann man das hier in der Halle ganz wunderbar tun.
Als Brillenträger immer, ne? Dann haben wir genau, Viertelstunde lang beschlagene Scheiben.
Ja, hier sehen wir nochmal die schönen großen Palmen, die ich schon erwähnt habe.
Da muss man auch nochmal so eine Geschichte zu erzählen, glaube ich, ne? Hatten wir im Vorfeld gesprochen. Also das sind wirklich dann auch Pflanzen, die genau auch aus den jeweiligen Regionen irgendwie kommen, ne?
Also ja, also da wurde schon drauf geachtet. Wir haben hier ein extra Gärtnerteam, was sich hier die ganze Woche über um die Pflanzen kümmert, sie eben auch gießt. Wir gießen hier händisch, dass jede Pflanze ihr Wasser zugeteilt bekommt, was sie benötigt. Die Pflanzen müssen eingekürzt werden, dann müssen sie auch abgestützt werden. Teilweise sind Bäume hier so groß geworden, dass sie ein bisschen Unterstützung brauchen. Und das klappt eben gut in der Zusammenarbeit mit uns Tierpflegern, denn wir sagen zum Beispiel den Gärtnern, in welchem Baum gerade nicht geschnitten werden darf, weil da eben zum Beispiel Vögel drin brüten. Und da ist eben eine enge Zusammenarbeit auch.
Ja, absolut faszinierend, ne? Weil es ist genau so, je weiter man in die Halle im Grunde auch reinläuft, umso mehr fühlt man sich auch in eine andere Welt versetzt. Ne? Irgendwann, man hat auch, aber das macht vielleicht in der Dachkonstruktion liegen, man vergisst auch ein bisschen überhaupt, dass es in der Halle ist, oder?
Genau, und durch diese helle Decke schaut man ja quasi fast wie in den Himmel. Und das ist eben das Schöne daran. Und diese eingewachsenen Pflanzen und die Vögel kreuzen einem wieder den Weg. Das ist eben das Gesamtkonzept, dass man bei den Tieren mittendrin im Ökosystem zu Besuch ist. Also wie so ein kleiner Urlaubsausflug eigentlich.
Und dann plötzlich guckt man zwischen den Pflanzen und dann steht da so ein Glaskasten und da ist ein Schild drauf von einer, kannst du das sagen?
Sakishima Langschwanzeidechse, die haben wir auch noch gar nicht so lange.
Sakishima, okay.
Und die sind sehr gut getarnt in grün, hier vorne klettert eine. Und da kann man sehen, dass der Schwanz also quasi schon ein Stück länger ist als der gesamte Körper. Okay. Die haben wir jetzt hier in einem Terrarium, damit wir sie gezielt züchten können. Wir haben schon große Erfolge. Wir haben regelmäßig Eiablagen und dann inkubieren wir diese Eier und die Jungtiere werden aufgezogen. Und vielleicht, mal schauen, können wir sie eben auch irgendwann in der Halle teilweise freilassen. Das wäre noch so ein bisschen unser Traum. Aber ja, erstmal muss die Population natürlich hier gesund sein und wachsen. Aber das sieht bis jetzt ganz gut aus.
Aber es ist am Ende teils wahrhaftig so, dass man die Tiere eigentlich nur daran erkennt, wenn sich das Geäst ein bisschen bewegt.
Wenn sie sich bewegen, ne? Ja.
Genau, ansonsten sieht man die gar nicht.
Ja, das sind sehr kleine Tiere und die sind eben auch gefährdet durch verschiedene Vögel, die sie aufessen können. Ja. Und deswegen setzen sie eben auf die Tarnung. Deswegen haben sie auch diese schöne grüne Färbung, weil wenn sie dann eben auf ihrer Pflanze ruhen, sind sie eigentlich quasi gar nicht zu sehen.
Okay, dann marschieren wir mal weiter. Ihr habt hier zwischendurch auch immer so Tafeln stehen, ne? Freilebende Tiere, da kann man dann ein bisschen was nachlesen, wobei ich bemühe mich schon, also es raschelt und wuselt ja überall hier um genau, uns rum in den Bäumen und in der Vegetation, aber so ganz genau, dass man jetzt irgendwie erkennt, welches Tier, das glaube ich, da muss man sich dann auch Zeit nehmen, ne? Aber ihr genau, habt hier schön mit Bildern.
Wir haben hier auch bebilderte Schilder und ich finde immer, wenn man weiß, wonach man suchen muss, dann sticht es einem auch schneller ins Auge. Gerade hier die weißen Zweifarbfruchttauben oder auch unsere Balistare, die kann man ganz gut erkennen. Und dann kommt noch dazu, dass die Balistare wirkliche Plappermäulchen sind und die hört man eigentlich den ganzen Tag rufen.
Okay.
Und die sind auch relativ zutraulich. Schau mal, hier rechts im Gebüsch sind unsere Edwardsfasane. Die führen gerade zwei Küken, da sind wir besonders stolz. Man muss sich ein bisschen anpirschen. Dann kann man sie sehen. Ach, der Hahn ist jetzt hier oben.
Ah, ja, ich sehe.
Der Hahn ist ja immer wunderschön im blauen Prachtgefieder. Wenn die Sonne drauf scheint, glänzt das richtig toll. In
mit so einer roten Augenklappe, ne?
Genau.
Quasi.
Mhm. Mit einer kleinen weißen Haube. Und die Henne ist wie bei allen Fasanen relativ unscheinbar braun. Die läuft jetzt hier vorne.
Ja, auch ein bisschen vor uns weg. Genau, da sehen wir sie an der Stelle.
Also man muss sich langsam bewegen und ein bisschen respektvollen Abstand halten, dann kann man die Tiere wirklich gut beobachten. Und dadurch, dass sie jetzt Küken hat, ist sie natürlich aktuell ein bisschen vorsichtiger.
Genau, Fasan kenne ich ja jetzt nur so aus dem Märchen. Im Großen und Ganzen gibt es, Fasane gibt es glaube ich auch kaum noch, ne?
Ja, also es gibt sehr viele Fasanenarten, auch sehr viele Haustierfasanenarten. Wir haben hier den Edwardsfasan und der ist ja quasi ausgestorben. Deswegen sind wir sehr, 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 sehr froh, dass wir hier eben regelmäßig Nachzuchten haben. Das ist schon das zweite Mal hier bei uns. Diesmal eben aktuell 2 Küken. Und die können wir dann eben auch mit dem Erhaltungszuchtprogramm tauschen und in andere Zoos weitergeben. Es wird aber nicht von uns selbst koordiniert, sondern eben von dem Zuchtprogramm.
Genau, da haben wir ja auch mit den Kuratoren hier schon reichlich
das macht der Heiko,
genau. drüber gesprochen. Genau. So, dann.
Ja, der Hahn sitzt jetzt hier und passt schön auf. Meistens in erhöhter Position, damit er eben seine Familie auch im Zweifelsfall beschützen kann. Da sind wir auch sehr froh, denn Fasanenhähne können durchaus sehr aggressiv sein, wenn sie Nachwuchs haben. Und er ist wirklich ein ruhiger Vertreter seiner Art und lässt die Besucher also auch sehr nah seinen Nachwuchs bestaunen, ohne okay, dass er Attacke macht.
Man arrangiert sich.
Genau.
Super.
Hier vorne, wenn man ganz genau schaut, sitzt auch eine asiatische Wasseragame. Und zwar geradezu, genau auf dem Kunstfelsen in der Sonne. Die suchen jetzt gezielt die Sonnenflecken, um sich aufzuwärmen. Einen Schritt weiter rüber sieht man es noch besser.
Ah, ja, ja, ja.
Auf
ja.
diesem braunen Beton-Kunstfelsen-Element.
Gibt es eigentlich immer noch irgendwie Besucher, die dann am Ende doch irgendwie schreckhaft zur Seite springen, wenn eins der Tiere hier mal so den Weg kreuzt?
Das gibt es und es gibt auch immer wieder Fragen, ob nicht einer ausgebüxt oder abgehauen genau. ist. Aber tatsächlich ist es so, dass sie hier alle frei laufen können und das ist ja genau das Konzept. Und dann kann es auch mal passieren, dass eine Wasseragame auf dem Besucherweg sitzt und sich niemand mehr vorbeitraut. Und dann haben wir hier so einen Besucherrückstau bis zum Ausgang, bis die Exe sich dann mal entscheidet, dann auf welche Seite sie wechseln möchte. Das ist manchmal ganz lustig. Aber genau, die dürfen hier eben sich frei entfalten.
Wie, also habt ihr überhaupt eine Chance, das dann irgendwie zu zählen? Also weiß man am Ende des Tages eigentlich immer noch, ob alle da sind? Oder muss man auch Angst haben, dass mal einer ausbüchst?
Es ist wirklich schwierig, aber wir haben mehrfach am Tag die Möglichkeit, durch die Halle zu gehen. Wir wissen ja, wo unsere Spezies immer gerne sitzen. Wir haben gezielte Futterstellen, wo wir Tiere anlocken. Wir kennen ja den Tagesablauf, wir wissen, wann sie wo schlafen. Und einmal im Jahr machen wir Inventur. Das bedeutet, wir haben hier eine große Fangvoliere, wo wir die Vögel gezielt anfüttern können. Und dann werden alle einmal eingefangen, bekommen neue Ringe. Dann wissen wir, wie viele geboren sind. Dann können wir Tiere wieder abgeben. Das machen wir auch mit den Flughunden, die haben eine Extravoliere. Und so kann man so grob den Überblick behalten. Aber jeden einzelnen Vogel jeden Tag persönlich zu begrüßen, das ist schwierig. Ja,
davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. Wir stehen jetzt hier vor einem sehr imposanten Baum. Der hat einen dicken Stamm und da sind gefühlt noch geflochten andere Stämme drum. Was ist das für einer?
Ja, das ist ja so ein Highlight hier oben an der Treppe quasi, an der Holzbrücke. Das ist eine sogenannte Würgefeige und die wächst um einen lebenden Baum rum und ernährt sich quasi von ihm bzw. erstickt ihn mit der Zeit. Und das ist schon ein sehr, sehr, sehr alter Baum hier. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt, aber das ist schon eine sehr imposante Erscheinung und die Vögel nisten auch ganz gerne drin und er ist auch einfach schön anzuschauen.
Feige, hast du gerade gesagt, hat das was zu tun mit den Feigen, die wir irgendwie kennen aus unserem oder
ja, ist das kein so die Familie. Fruchttragender? Wir haben tatsächlich viele Pflanzen hier, die auch Früchte tragen, zum Beispiel die Jackfruit, die kennt man ja eigentlich auch, die trägt glaube ich auch aktuell Früchte. Dann haben wir hier auch Bananen, die ab und zu mal Früchte tragen. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn die Gärtner uns dann was für unsere Tiere von abgeben. Aber das ist so das, was wir hier zeigen können, genau.
So, und dann guckt man hier so ein bisschen, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen. Man sagt ja eigentlich immer, man soll schön die auf Augenhöhe rumgucken und dann sieht man jede Menge. Aber wenn man hier den Blick mal nach oben Richtung Decke bewegt, dann fällt ja schon etwas ganz Besonderes auf, sowohl in den Bäumen als halt eben auch an den dicken Deckenstreben.
Genau.
Da hängt was, Graf Dracula, oder?
Genau, wir sind jetzt hier bei den Kalongs. Das sind also die größten Flughunde. Die können eine Spannweite bis zu 1,70 Meter bekommen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das sieht so aus, wenn die fliegen, wie bei Jurassic Park, kommt man sich da manchmal vor.
Genau.
Und da haben wir hier eine sehr schöne Kolonie. Aktuell sogar 3 Jungtiere. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auch, dass sie am Bauch der Mama hängen. Und die leben hier eben auch frei in der Halle und nutzen gerne die Bäume oder hängen direkt unter der Decke. Also da muss man manchmal ein bisschen suchen, aber man sieht sie eigentlich immer gut.
Was unterscheidet denn einen Flughund von einer Fledermaus? Also normalerweise werden die Kinder da wahrscheinlich stehen und sagen, oh, eine Fledermaus.
Ja, das hören wir ganz oft, aber es gibt ganz viele Unterschiede zwischen Fledermäusen und Flughunden. Ich würde jetzt nur mal so ein paar sagen. Wir können die Flughunde hier frei in der Halle halten und die sind auch tagsüber wach. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, die fächern sich frische Luft zu, die orientieren sich mit den Augen. Fledermäuse sind ja mehr auf die Echoortung spezialisiert. Fledermäuse machen Winterschlaf. Das ist bei den Flughunden eben auch nicht der Fall. Und sie orientieren sich mit den Augen. Wir haben hier die Kalongs, die sich von Früchten, Nektar, Blüten und Pflanzensäften ernähren, die eben keine Höhle brauchen und in der Natur auch in Bäumen hängen, so wie hier.
Ja.
Und dort eben auch die Pflanzen und Früchte fressen. Und die haben eben diesen Namen Hunde, weil sie eben das Gesicht haben wie so ein kleines Hündchen mit der verlängerten Schnauze. Und das ist auch ein Unterschied zu Fledermäusen. Fledermäuse haben ja oft diese Aufsätze auf den Nasen oder eben größere Ohren für eben ihre Ortung von Insekten, auf die sie ja eher spezialisiert sind.
Jetzt hängen die da so ein bisschen ab, kann man ja wirklich sinnbildlich sagen, kopfüber im Baum.
Genau.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie unaktiv sind, also bewegen sich ja schon. Du hast auch gerade beschrieben, fächern sich Luft zu. Aber wann sind die so richtig aktiv? Sind ja auch nachtaktive Tiere?
Ja, also es ist schon so, dass sie in der Dämmerung ihre Nahrungsaufnahme starten. Das bedeutet, dann wechseln sie die Bäume und dann fliegen sie auch zu unserer Futterstelle. Tagsüber wird sich mal ein bisschen geputzt oder mal ein bisschen Luft zugefächert oder mal den Nachbar ein bisschen geärgert, der zu dicht aufruckt. Aber so in den Dämmerungsabendstunden. Im Winter ist das sehr schön zu sehen. Je früher es dunkler wird, umso früher starten die auch mit ihren Flügen. Und im Winter ist es relativ früh dunkel. Und da sieht man sie also viel schöner auch in Aktion als jetzt. Wobei jetzt ist der Vorteil, dadurch, dass es so warm ist, kommen sie weiter runter, die Bäume. Und man kann sie eben, während sie da hängen, näher beobachten. Also jede Jahreszeit hat Vor- und Nachteile für uns.
Ja, das ist so. Abschließend machen wir uns jetzt auf den Weg zu, ja, man kann schon sagen, dem größten Bereich, ne, in dem Ehle-Tropenparadies. Wo dann aber auch, Steffi, hattest du vorhin schon mal erwähnt, mehrere Tiere ein Zuhause gefunden haben. Ne? Also die Orang-Utans sind hier, aber die leben halt in der Anlage nicht alleine.
Genau, wir haben ja zwei Innenanlagen und zwei Orang-Utan-Gruppen und eine ganz lustige WG, das ist hier in dieser großen Innenanlage mit dem großen Wasserteil. Da haben wir die WG zwischen Orang-Utan, Hanuman, Languren und Zwergotter. Das klappt ganz wunderbar. Die Zwergotter haben wir gerade schlafen gesehen und die Affen sind jetzt eben um diese Tageszeit auf den Außenanlagen.
Wie geht man so ein Vergesellschaftungsprojekt an? Also habt ihr euch irgendwie überlegt, das können wir mal gemeinsam probieren oder wird das von irgendwem empfohlen?
Also Zwergotter und Orang-Utans sieht man öfters in Zoos. Das ist ein Konzept, was sehr gut funktioniert, was sich bewährt hat. Die Otter sind eben auch für die Orang-Utans eine super Beschäftigung und auch gegenseitig hält man sich so ein bisschen auf Trab und es ist immer was los. Deswegen sind so Tierart-Vergesellschaftungen immer ganz schön, auch als Enrichment. Die Hanuman-Languren sind eben aus dem Grund hier eingezogen, weil sie im Tempel nicht bleiben wollten.
Okay.
Das hatte ich in einer anderen Folge schon mal erzählt.
Ja, genau.
Und wir wollten diese wunderschönen Affen aber nicht abgeben. Und somit war das hier ein Experiment, wobei Experiment klingt zu negativ. Man hat natürlich ganz viel Vorbereitungszeit. Die Tiere müssen ganz genau gelesen und beobachtet werden. Sie müssen ihre Verhaltensweisen ausleben dürfen. Sie müssen Rückzugsmöglichkeiten haben. Und das hat eben wunderbar geklappt, sodass wir sogar bei den Hanuman und bei den Orang-Utans Nachwuchs hatten.
Wunderbar. Jetzt verlassen wir die Halle einmal und gucken uns natürlich zum Abschluss nochmal die Orang-Utans an, die, wie du gerade sagtest, ja jetzt zu dieser Tageszeit auf der Außenanlage.
Fast alle.
Fast alle, nicht alle, okay.
Eine ist drin geblieben, das ist unsere Kasi.
Okay.
Kasi ist ja so unsere Besondere bei den Orang-Utans, möchte ich sagen, denn sie ist ja schon 61 Jahre alt und 61 ist schon Guinness Buch der Rekorde verdächtig. Und ihr ist das bei diesem warmen Wetter einfach zu anstrengend. Ich vermute, sie sitzt jetzt unten im Schatten. Da geht sie mit Dodi und Naila, das sind ihre Mitbewohner, die jüngeren Orang-Utans, nicht so gerne nach draußen. Da bleibt sie lieber im kühleren Innenbereich.
Und hat aber auch alle Sonderrechte, wenn man
Und hat natürlich alle Sonderrechte.
Genau.
Dann bekommt sie natürlich auch noch ein besonderes Gemüse, Wir machen jetzt gerade an dieser warmen Jahreszeit mal so Brei aus Gemüse und frieren den ein, dass sie so eine Art Eis hat zum Lutschen. Und dann kann sie sich hier ganz gemütlich ausruhen.
Ist das für euch auch irgendwie nochmal so ein wichtiger Beobachtungsposten? Also wenn man quasi einen Orang-Utan hat, also auch eine hoch bedrohte Tierart, wenn man dann aber einen hat, der so exorbitant alt ist, da kann man ja wahrscheinlich auch nichts drüber lesen an der Stelle, sondern muss man ja viel irgendwie beobachten. Ist das spannend?
Ja, oder? absolut. Also das ist bei allen unseren Tierarten, wir haben auch, wie gesagt, einen alten Tiger, aber bei Orang-Utans ist es so, dass die Verbindung schon enger ist, weil Menschenaffen uns in ganz vielen Dingen sehr ähnlich sind. Das kann man gar nicht verleugnen. Und in der täglichen Arbeit, gerade hier mit unserer Omi Kasi, da muss man schon auf jede Kleinigkeit achten. Da ist nicht jeder Tag gleich. Mhm. Und in diesem Alter zählt auch einfach jeder Tag. Und den wollen wir ihr natürlich dann so angenehm wie möglich gestalten. Und da gehen wir schon auf ihre Wünsche ein.
Gibt es da auch was zurück irgendwie?
Absolut. Also,
nur um da wieder vorzubauen, ihr bewegt euch nicht mit dem Orang-Utan gemeinsam in ein Gehege und so. Das ist, das sagen wir immer wieder dabei. Aber trotzdem, ihr interagiert ja mit den Tieren. Das ist ja auch wichtig an der Stelle. Kriegt man, wenn man sich so ähnlich ist, gerade von den Menschenaffen, was zurück als Tierpfleger?
Ja, also es ist ganz, ganz besonders, mit Menschenaffen zu arbeiten. Man sagt nicht ohne Grund, die suchen sich ihre Tierpfleger auch aus. Also das geht sehr schnell nach Sympathie. Die können unsere Gesichtsmimik, unsere Gestik und Körperhaltung sehr gut lesen, weil sie auch teilweise Ähnlichkeiten haben. Und wenn man Pech hat, wir hatten schon Tierpfleger, die wurden einfach nicht akzeptiert. Und sie sind dann auch auf Dauer nicht glücklich geworden, weil wenn man jeden Tag in so eine schlecht gelaunte Gemeinschaft kommt, die nicht so mitmachen möchte wie man selber, dann wird es schwierig. Aber gerade das macht es für mich eben aus, mit Orang-Utans zu arbeiten. Und ich habe Glück, dass sie mich irgendwie alle akzeptieren und mögen. Und dann habe ich es leicht.
Geht das auch andersrum? Erkennst du auch Mimik bei denen?
Ja, absolut.
Oder machen die dich einfach nur nach?
Ja, also das ist tatsächlich sehr interessant, denn Orang-Utans können auch sehr gut lügen und verbergen.
Echt?
Das versuchen Menschen ja auch. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich meine schlechte Laune oder meine Hektik verbergen will, dann funktioniert erst recht gar nichts.
Ja.
Und umgekehrt gibt es auch Situationen, wo die uns tatsächlich auch veräppeln. Das muss man einfach sagen. Sie sind sehr schlau, sie versuchen ständig ihr Gehege umzubauen und uns auszutricksen. Kasi hat zum Beispiel gelernt, dass Steine auf der Außenanlage okay sind, aber im Innenbereich an der Fensterscheibe zum Klopfen nicht so gewünscht sind. Und seitdem bringt sie uns jeden Abend einen Stein mit rein, weil sie weiß, zum Tauschen kriegt sie ein Leckerchen. Also sie erziehen uns auch teilweise. Und man hat eigentlich auch jeden Tag was zu lachen.
Ja, das glaube ich gerne. Jetzt gucken wir noch mal einmal draußen auf die Anlage, denn die ist ja neben der gesamten Halle, also dem Ele-Tropenparadies, was ja sensationell beeindruckend ist, auch von seiner Dimension, ist natürlich die Umhanganlage draußen dann auch noch mal der absolute Hammer. Ne? Also riesengroß und wie soll ich sagen, mit jede Menge Abwechslung für die Tiere. Also die können sich hier schon fleißig beschäftigen. Ne? Ihr habt hier auch wieder jede Menge zum Klettern, zum Hangeln an den Seilen und.
Genau, also was sehr schön ist, dass wir hier schon alleine Naturboden haben. Wir haben hier Wiese. Wir sehen hier, kommen eben auch mal Fische angeschwommen und plätschern und unterhalten. Und wir haben hier verschiedene Wildvögel, die hier auch in den Bäumen nisten. Wir haben sowieso viele Klettermöglichkeiten für die Orang-Utans. Ab und zu geben wir auch mobile Beschäftigungselemente rein. Zum Beispiel hängt hier vorne gerade diese Autoreifenschaukel. Die tauschen wir durch die Gehege, dass sie immer spannend bleibt. Dann haben wir hier diese Baumstämme mit einem Schloss versiegelt, wo wir Joghurtbecher reinstellen können. Dass die Orang-Utans müssen sich dann kleine Äste suchen, mit denen sie zum Beispiel Fruchtbrei rausangeln müssen. Und so schauen wir eben, dass kein Tag gleich ist und die Tiere immer beschäftigt sind.
Steffi, ich sag dir ganz lieben Dank. Das war auch wieder eine sensationelle Folge und total beeindruckend. Sowohl die Halle wie natürlich dann hier auch das Außengelände. Jetzt sagen wir nochmal abschließend irgendwie. Und wenn man dann, kann man hier noch über diesen Baumwipfelweg, kann man hier im Grunde noch entlang gehen, wenn man dann wieder rausgeht, ne?
Ja, ja. Das sollte man auch auf jeden Fall. Und auch es gibt mehrere Einbuchtungen und Nischen und Aussichtsplateaus. Und die sollte man alle auf jeden Fall nutzen, denn du hast immer noch mal einen anderen Blickwinkel. Die Tiere wechseln auch ihre Position. Und der Affe, der morgens noch im Schatten gesessen hat, der ist vielleicht am Nachmittag ganz aktiv unterwegs. Und da sollte man auf jeden Fall noch mal die Chance nutzen, von allen Seiten auf die Anlagen zu schauen.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier so durchzuführen. Ganz super. Wir hören uns bestimmt wieder. Alle Informationen auch zu den vielen, vielen Tierarten, die wir auch teilweise nicht alle vorstellen konnten, jetzt in dieser Folge, die im Ele-Tropenparadies zu Hause sind, finden Sie Informationen auf unserer Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.